Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Tagesanbruch, die Diskussion. Für die erste Folge des neuen Jahres am 11. Januar 2025 haben wir einen besonderen Gast eingeladen. Peer Steinbrück hat die deutsche Politik jahrzehntelang mitgeprägt. Er war Minister, Ministerpräsident, Kanzlerkandidat der SPD und dabei stets ein kritischer Kopf, der auch in seiner eigenen Partei oft genug aneckte. Genau der richtige Mann also, um mit uns über den beginnenden Bundestagswahlkampf zu sprechen. Hier sind Florian Harms
und Christoph Schwennicke.
Schön, dass Sie uns zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, das neue Jahr hat begonnen, wie das alte endete, turbulent. Kaum ist die Weihnachtsruhe vorbei, haben sich die Parteien in den Wahlkampf gestürzt. Nur noch 6 kurze Winterwochen bleiben ihnen, um die Bürger von ihren politischen Positionen und ihrem Personal zu überzeugen. Es geht um viel, weil viele Krisen schnelle Lösungen erfordern. Von der stotternden Wirtschaft über die steigende Kriminalität bis zur Frage von Krieg und Frieden. Gleich 5 Kanzlerkandidaten werben um die Stimmen der Menschen, so viele wie nie zuvor. SPD-Amtsinhaber Olaf Scholz, Friedrich Merz für CDU und CSU, AfD-Chefin Alice Weidel, Robert Habeck für die Grünen und Sarah Wagenknecht vom BSW. Wie ist das als Kanzlerkandidat? Was nimmt man da auf sich? Hat Olaf Scholz überhaupt noch eine Chance auf den Wahlsieg oder ist er längst unten durch? Warum wird die AfD immer stärker und was läuft falsch im deutschen Staat? Was muss dringend reformiert werden? Darüber sprechen wir heute mit einem Gast, von dem wir uns kundige Antworten erhoffen. Peer Steinbrück hat in der deutschen Landes- und Bundespolitik bleibende Spuren hinterlassen. Er war Minister in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, von 2002 bis 2005 Ministerpräsident in NRW, von 2005 bis 2009 Bundesminister der Finanzen und saß anschließend 7 Jahre lang im Deutschen Bundestag. Bei der Bundestagswahl 2013 trat er als SPD-Kanzlerkandidat gegen Amtsinhaberin Angela Merkel an und verlor. Seither meldet er sich in ausgewählten Momenten in Interviews und Talkshows zu Wort und kommentiert das politische Geschehen kompetent und erfrischend spitz. Heute ist er unser Gast im Tagesanbruch-Podcast. Herzlich willkommen, Peer Steinbrück.
Vielen Dank. Guten Morgen, die Herren.
Herr Steinbrück, Sie haben etwas, was in diesem Land, in dieser Republik allenfalls 2 Dutzend Menschen haben, die Erfahrung als Kanzlerkandidat, eine Extremerfahrung, nehmen wir mal an. Berichten Sie uns doch ein bisschen darüber. Wie ist das Leben in diesem Tunnel, in diesen letzten Wochen, in denen sich jetzt Olaf Scholz und auch Friedrich Merz befinden?
Sie müssen immer an sich glauben und Sie müssen auch glauben, dass Sie Wahlen gewinnen können, selbst wenn jede Wahrscheinlichkeit dagegen spricht. Aber das hat mit Psychologie zu tun. Wenn Sie von vornherein verzweifeln und von vornherein das Rennen aufgeben, dann verlieren Sie noch 2% mehr als ohnehin.
Aber wie ist das in so einer Situation? Konnten Sie da noch nachts ruhig schlafen oder schreckt man da nachts hoch? Ist man sozusagen nur komplett in einem Tunnel? Redet man überhaupt noch mit Freunden, Bekannten? Wie bleibt man da fokussiert?
Nein, das ist individuell sehr, sehr unterschiedlich, wie das jeweils abgearbeitet wird. Insofern kann ich nur für mich sprechen. Ich hatte immer den Vorteil in meinem Leben, dass ich auch in den größten Stresszeiten gut schlafen konnte, bis auf den heutigen Tag, was sehr erholsam ist, denn in der Tat schlafen Sie in solchen Zeiten sehr wenig. Der Punkt ist, dass Sie sich in Stresssituationen völlig falsch ernähren. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich habe diese belegten Brötchen vollkommen satt nach diesem Wahlkampf. Ich konnte sie nicht mehr sehen. Und die schnelle Bratwurst ist auch immer das Richtige. Sie müssen möglichst, wenn es geht, eine Umgebung um sich haben, die nicht nur reine Ja-Sager sind, die nicht nur reine so eine Adlatus-Rolle haben und versuchen sie immer zu bestätigen, sondern die ein gewisses Feingefühl dafür haben, auf der einen Seite sie darauf aufmerksam zu machen, was man besser machen muss, auf der anderen Seite sie aber auch nicht fast unwirklich emporzuheben, sodass sie nachher den Eindruck haben, sie sind auf Wolke 7.
Welche Rolle spielt Alkohol in der Spitzenpolitik? Der Gerd Schröder hat damals ja im Wahlkampf auf Alkohol verzichtet, ungewöhnlich für ihn.
Das ist ein sehr guter Rat, möglichst auf Alkohol zu verzichten oder sehr begrenzt nur am Abend 1 oder 2 Gläser Wein zu trinken. Das ist ein Rat, den ich nur allen Wahlkämpfern geben kann.
2 Gläschen sind nicht so begrenzt eigentlich. Ich hätte da aber es ist wahrscheinlich individuell Geschmackssache.
Verschieden, genau.
Ja, jedenfalls kein harten Alkohol. Also mein Bier und 2 Gläser Wein ist völlig okay, aber es macht sich sofort bemerkbar, insbesondere wenn Sie es täglich sich volldröhnen.
Ja.
Der aktuelle Kanzlerkandidat Ihrer Partei, der SPD, heißt Olaf Scholz. Wie blicken Sie auf seine Ausgangslage vor dem Endspurt?
Naja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit weist darauf hin, dass die SPD mit ihm an der Spitze erkennbar nicht die stärkste Partei wird. Aber Wahrscheinlichkeiten haben sich in manchen Wahlkämpfen auch schon gedreht. Das habe ich selber sehr stark erlebt 2005, als Gerd Schröder eine irrsinnig erfolgreiche Aufholjagd machte und die CDU mit Frau Merkel dachte, sie könnte ein Ergebnis oberhalb von 40% haben und war es am Wahltag nur ein Abstand von 1%. Und man hat es nochmal 2021 gesehen, nämlich unter Beteiligung von Olaf Scholz. Das heißt, er steht sehr unter dem Eindruck des damals gewonnenen Rennens gegen alle Wahrscheinlichkeit und gegen viele Wahlprognosen. Auf der anderen Seite hat sich die Lage natürlich geändert. Er ist damals ein zuständiger, wichtiger Fachminister gewesen, aber heute ist er verantwortlich für die Gesamtpolitik. Und natürlich hat er 3 Jahre hinter sich, in denen viele Menschen Erfahrungen oder Bewertungen über ihn vollzogen haben, die er heute in seinem Rucksack natürlich mit über die Hürden des Wahlkampfes schleppt. Und das mag in meinen Augen eine sehr weitgehend veränderte Ausgangslage sein für diesen Wahlkampf im Vergleich zu 2021. Bei der SPD spüre ich deshalb so ein bisschen Hypnose. Die Hypnose, man könnte einfach das Wunder von 2021, das Sommerwunder von 2021 wiederholen. Ich wäre da sehr viel vorsichtiger, um nicht zu sagen skeptischer.
Hätte Boris Pistorius bessere Chancen gehabt, doch für die SPD das Kanzleramt zu verteidigen?
Das ist eine sehr theoretische Frage, weil ich mir nie vorstellen konnte, dass man einen amtierenden Bundeskanzler an die Seite stellen kann und ihm aus der eigenen Partei einen anderen Kanzlerkandidaten buchstäblich vor die Nase setzt, der ja dann einen Wahlkampf führen muss, der auch mit einer gewissen Abgrenzung, mit einer gewissen Distanz zu dem verbunden ist, was man vorher jedenfalls nicht so glücklich bestanden hat.
Sie haben sich seinerzeit mit 93,5% in geheimer Wahl auf einem Parteitag offiziell zum Kanzlerkandidaten wählen lassen. Olaf Scholz will an diesem Wochenende nur eine Abstimmung per Handzeichen. Ist das lediglich eine Stilfrage oder auch Furcht vor der Basis?
Ja, schwer zu beurteilen. Ich halte immer viel von Geheimwahlen, weil die ein ehrliches Stimmungsbild abgeben, wie man in der eigenen Partei gesehen wird. Was durchaus verbunden ist mit der positiven Erfahrung, dass diejenigen, die für einen nicht gestimmt haben, der hier im Wahlkampf trotzdem Wahlkampf machen und versuchen, die eigene Partei und auch den Kandidaten, den sie nun nicht gewählt haben, zu tragen. Insofern wäre ich immer dafür, dass es zu einer geheimen Abstimmung kommt, weil das, wie ich glaube, eine größere Legitimation darstellt als nur eine Akklamation durch Handzeichen, wo die meisten sowieso sich nicht trauen, mögliche Reservehaltungen zurückzuhalten nach dem Motto, das beschämt mich ja im Umkreis der anderen, die um mich herum sitzen.
Der zweite Aspekt war mir gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, dass ich natürlich in einer geheimen Wahl, selbst wenn ich nicht dafür stimme, hinterher beherzt Wahlkampf machen kann, ohne dass es seltsam aussieht. Der Punkt, auf den wäre ich gar nicht gekommen, das ist interessant, ja.
Schauen wir nochmal auf Ihre eigene Erfahrung bei der Bundestagswahl 2013. Da haben Sie ja 25,7% geholt für die SPD, dennoch verloren. Heute, nur gut 10 Jahre später, wäre das aber ja wohl ein Sensationsergebnis für die SPD. Was ist da in der Zwischenzeit passiert bei den Sozialdemokraten oder zwischen der SPD und den Wählern?
Also ich habe mit 25,7% verloren. Olaf Scholz hat mit 25,7% gewonnen. Die sehr schillernde französische Figur von Talleyrand hat mal gesagt, Hochverrat ist eine Frage des Datums. Und der musste es wissen, weil der mindestens 6 oder 7 Mal die Fronten gewechselt hat. Und Sieg und Niederlage bei Wahlen sind auch eine Frage des Datums. Aber seitdem hat sich natürlich vieles verändert. Für die SPD gilt in meinen Augen, sie hat, und das hört sich jetzt sehr pathetisch an, sie hat ihre historische Mission verloren.
Was meinen Sie damit?
Damit meine ich, dass, und ich beziehe mich auf ein ganz interessantes Essay von Ralf Dahrendorf von, ich glaube, 1988. Die SPD scheiterte an ihrem Erfolg, sagte er. Das klang zunächst mal sehr merkwürdig, aber er versuchte das darzustellen. Die SPD hätte im 20. Jahrhundert erhebliche Erfolge gehabt, indem sie den Kapitalismus gezähmt hat mit in einer sozialen Marktwirtschaft, indem sie den Sozialstaat aufgebaut hat, indem sie Aufstieg durch Bildung organisiert hat. Und jetzt weiß sie nicht mehr, was ihre historische Mission ist. Und das erinnerte mich sehr stark daran, dass die SPD Anfang der Nullerjahre oder in den ersten zwei Jahrzehnten nicht mehr genau weiß, was ist ihre historische Mission. Und sie hat sich sehr stark darauf verlegt, aus den legitimen Interessen von Minderheiten parlamentarische Mehrheiten zu bilden. Und das hat nicht geklappt. Sondern sie hat natürlich weitestgehend ihre Kernklientel, eine klassische gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehmerschaft, verloren im Zuge der gesellschaftlichen Veränderung, in dem sich immer mehr Milieus herausgebildet haben. Aber sie hat nicht mehr, gerade als Programmpartei, versucht herauszufinden, was ist eigentlich die Botschaft, die wir im 21. Jahrhundert zu senden haben. Und die hätte es meines Erachtens gegeben.
Was wäre das denn?
Das wäre natürlich weiterhin der Zusammenhalt der Gesellschaft gewesen. Das wäre Deutschland in und mit Europa gewesen. Und vor allen Dingen wäre es unter dem Druck von Technologiegiganten, von Internetplattformen, von künstlicher Intelligenz die Frage gewesen, wie bewahre ich Freiheit unter diesem Druck technologischer Manipulationsmöglichkeiten.
Aber wir sind uns einig, diese Versäumnisse lassen sich in 6 Wochen Wahlkampf nicht wieder aufholen.
Nein, und ich mache auch gar keinen Hehl daraus. Und das bezieht sich nicht nur auf die SPD, sondern es bezieht sich auf mehr oder weniger alle Parteien des demokratischen Zentrums. Ihre Wahlprogramme werden den Herausforderungen, die aus einer Zeitenwende resultieren, definitiv nicht gerecht.
Jetzt sprechen Sie da schon ein Thema an, was gerade an vielen Stellen diskutiert wird, nämlich der Umgang nicht nur mit Digitalkonzernen, sondern auch mit Populisten, die diese Plattform der Digitalkonzerne sehr raffiniert nutzen. Also muss man, ist ja kein Geheimnis draus machen, wie Donald Trump jetzt mit den sozialen Medien umgeht. Das hat wesentlich zu seinem Erfolg beigetragen. Hierzulande haben wir jetzt 2 populistische Parteien, die im Aufwind sind, AfD und BSW. Und sie schwingen sich vor allem die AfD jetzt in immer neue Höhen. Gerade in dieser Woche ist wieder eine neue Umfrage rausgekommen, dass die AfD nochmal zugelegt hat. Warum ist das so? Liegt das nur an diesen Plattformen oder was läuft da schief in der Gesellschaft?
Ja, die sind natürlich Verstärker. Die sind das, was kundige Leute nennen würden, Amplifier. Die verstärken die Tonlage und sie bieten einen Resonanzboden, auf dem sich andere dann tummeln und diese Verstärkung immer weiter fortsetzen. Aber mein Ausgangspunkt ist, die etablierte Politik unterliegt dem, was ein kluger Politikwissenschaftler beschrieben hat, mit Beschreibungsangst. Und diese Beschreibungsangst, die ist davon geprägt, bestimmte Probleme und große Herausforderungen und Umbrüche möglicherweise dem breiten Wählerpublikum nicht so deutlich zu erklären und zu vermitteln, aus Angst, man würde sie in die falschen Arme treiben.
Das heißt konkret?
Also nehmen wir mal Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Anforderungen an die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas. Nehmen wir mal den Druck, den demografischen Druck auf die sozialen Sicherungssysteme. Nehmen wir mal die Tatsache, wie entwickelt sich das Wirtschaftsmodell Deutschlands vor dem Hintergrund massiver global ökonomischer Umbrüche. Was müssten wir tun, um mehr Arbeit zu aktivieren, vor dem Hintergrund auch, dass die Arbeitsproduktivität in Deutschland deutlich abnimmt? Wie steht es um Verteilungskonflikte, knappe öffentlicher Mittel mit Blick auf geradezu sich aufdringende große öffentliche Infrastrukturprojekte? So, das wird in meinen Augen nicht so klar beim Namen genannt, wie es eigentlich notwendig wäre. Und daran ist auch nicht geknüpft eine erkennbare politische Lösungskompetenz. Das hinterlässt ein Vakuum. Und in dieses Vakuum dringen eben Parteien hinein mit teilweise Irrlichtern, denn teilweise auch rechtspopulistischen und rechtsradikalen Parolen mit einfachen, aber falschen Antworten.
Nochmal zu diesem Stichwort Beschreibungsangst. Es gibt ja viele, die sagen, wenn wir die Probleme beispielsweise der Migration benennen, dann treiben wir mit diesem Benennen die Wählerinnen und Wähler nur in die Arme der AfD. Diese These würden Sie demnach nicht teilen.
Nein, weil weite Teile des Publikums die Probleme ja fast täglich erfahren. Also kann ich an deren Bewusstsein, an deren Wahrnehmungen ja nicht vorbei argumentieren. Mir wird zwar zu sehr die Problematik der Integration dargestellt und zu wenig die gelungene Integration, die es gibt, das halte ich für einen massiven Fehler, denn ich bin täglich auch in Erfahrung mit gelungener Integration. Egal, ob ich im Krankenhaus bin und es mit einem Anästhesieassistenten aus Syrien zu tun habe oder in einem Lebensmittelladen oder bei Pflegern, überall habe ich es mit gelungener Integration zu tun. Aber das, was im Mittelpunkt steht für viele, sind die misslungenen Beispiele der Integration. Und die zu verdrängen gegen das Bewusstsein weiter Teile der Bevölkerung ist natürlich ein massiver Fehler.
Ist das nur eine Frage sozusagen der Benennung, wie man darüber redet oder es eben verdrängt? Oder ist es auch eine ganz konkrete Frage der besseren oder schlechteren politischen Lösungen? Was ist schiefgelaufen in den vergangenen Jahren?
Ja, natürlich muss ich an die Beschreibung auch eine Lösung anschließen. Der Punkt ist nur, dass viele Lösungen nicht mehr einfach zu handhaben sind. Auch das muss ich vermitteln. Also ein Herr Merz, der sich gerade hingestellt hat und gesagt hat, alle Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund, die einen deutschen Pass haben, aber straffällig geworden sind, denen sollte der Pass weggenommen werden, ist natürlich eine völlig idiotische Bemerkung, weil das rechtlich gar nicht geht. Das ist übrigens der nächste Vorwurf an die Politik, immer etwas in Aussicht zu stellen, was sich gar nicht umsetzen lässt. Aber man wird auch mehr denn je darauf hinweisen müssen, dass bei diesen komplexen Problemen nicht einfache Lösungen einfach zu kriegen sind. Aber man trotzdem natürlich an Lösungen arbeiten muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der, glaube ich, maßgeblich ist für den Zulauf rechts und links, BSW und AfD. Viele Menschen haben den Eindruck, dass die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit nicht mehr gegeben ist oder jedenfalls eingeschränkt ist. Ich will positiver formulieren.
Die Folgen von dem, was Sie gerade als Versäumnisse beschreiben, haben wir manchmal schon in anderen Ländern quasi vorhersehen können, beispielsweise auch in Österreich. Und dort steht jetzt der Rechtsextremist Herbert Kickl vor der Wahl zum Bundeskanzler. Ist das ein Warnsignal für Deutschland? Kann man da was ableiten davon?
Ja, weil uns Österreich vielleicht auch schon sprachlich näher ist. Aber wir haben dasselbe ja bereits auch in der Slowakei. Wir haben es in Ungarn. Wir haben es in der Tendenz auch in den Niederlanden, wenn ich an Herrn Wilders denke. Wir haben es in Italien. Und mit größten Bedenken guckt man auch im Augenblick auf gewisse Lähmungserscheinungen in Frankreich. Das heißt, wir haben es inzwischen ziemlich weitgehend in Europa mit Entwicklungen zu tun, wo mich jedenfalls die Frage umtreibt, ob Europa gegen den Hintergrund weltweiter globaler Herausforderungen eigentlich noch so gewappnet ist, um sich zu behaupten und grenzüberschreitend und in einer weiteren europäischen Integration die Probleme zu lösen.
Bei der Frage, wie man sich behauptet, geht es natürlich auch um Donald Trump, den nächsten US-Präsidenten, der am 20. Januar ins Weiße Haus einzieht. Der macht jetzt schon täglich oder gar stündlich Schlagzeilen mit abstrusen Ideen, so muss man es wohl sagen. Also wenn man auf Grönland schaut oder er will den Panama-Kanal für die USA wieder haben. Wie spricht man als deutsche neue Bundesregierung mit so einem US-Präsidenten? Was würden Sie da raten?
Ja, das ist die 1-Billion-Dollar-Frage. Ja, ich bin sprachlos, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass ein, sag mal, designierter amerikanischer Präsident bereits im Vorfeld seiner Inauguration eine solche Liste von wirklich irrlichternden bis verrückten bis exzentrischen Vorstellungen macht. Darauf hat man einfach zunächst mal keine jedenfalls rational eingängige Antwort. Die einzige, die mir heute Morgen eingefallen ist, er überzeichnet so stark aus taktischen Gründen, um letztlich von 10 Verrücktheiten, die er in die Welt setzt, 2 wirklich durchsetzen zu können. Das heißt, irgendwann wird er die Umbenennung des Golf von Mexikos in den Golf von Amerika aufgeben, wenn er dafür den Eindruck hat, er würde Einfluss in Grönland gewinnen wegen der dortigen Rohstoffe.
Also cold-blooded bleiben, kühles Blut bewahren, wenn man mit so jemandem umgehen muss?
Das ist das eine. Das andere ist, dass Europa sich formieren müsste. Und dann sind wir bei der vorher uns ziemlich gruselig erscheinenden Lage, dass Europa sehr viel fragmentierter ist, als wir es je für möglich gehalten haben, jedenfalls noch vor 5 oder 10 Jahren. Dieses Europa wird sich mehr denn je auf einen amerikanischen Präsidenten einstellen müssen, wo es mehr Selbstverantwortung übernehmen muss und sehr viel einigen, der auftreten muss, um mit internen und auch externen Herausforderungen fertig zu werden.
Zum Stichwort Reform geht es ja auch um Deutschland und da würden wir gerne noch einmal zu sprechen kommen auf die Initiative, die Sie gemeinsam mit dem CDU-Politiker Thomas de Maizière und dem ehemaligen Verfassungsgerichtspräsidenten Andreas Voskuhle gegründet haben, nämlich die Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Ein bemerkenswerter Name, der Bundespräsident hat die Schirmherrschaft übernommen. Ist Deutschland Ihrer Ansicht nach wirklich handlungsunfähig?
Nein. Das ist eine Überzeichnung, genauso wenig wie Deutschland der kranke Mann in Europa ist, genauso wenig wie das heutige Deutschland an Weimar erinnert. Das sind alles, wie ich glaube, ziemlich abwegige Bewertungen. Aber wir stehen unter einem enormen Druck. Das Wirtschaftsmodell Deutschland steht unter dem Druck mit seinem starken Industrieanteil vor dem Hintergrund von Wettbewerbsverschiebungen, insbesondere aus dem asiatisch-pazifischen Raum, auch Stichwort China. Wir stehen unter einem demografischen Druck, der von großer Bedeutung ist, nicht nur mit Blick auf die Frage von Fachkräften, sondern auch die Finanzierung von Sozialsystemen. Wir haben es mit einer zu geringen Arbeitsproduktivität zu tun. Unsere Infrastruktur ist stark sanierungsbedürftig. Die Bildung ist unterfinanziert. Wir sind überbürokratisiert. Also das sind alleine 5 oder 6 Stichworte, wo es einen erheblichen Reformbedarf gibt, Reformdringlichkeiten. Und uns interessiert in dieser Initiative nicht etwa, wie sieht eine Reform der Altersversorgung aus, wie sieht eine Reform der Unternehmenssteuern aus, sondern uns interessiert, was sind die strukturellen, die organisatorischen, die verfahrenspolitischen Bremsklötze in Deutschland für Reformen? Was sind die Trägheiten, die dazu führen, dass wir nach der Agenda 2010 vor mehr als 20 Jahren kein umfassendes, kohärentes Reformprogramm mehr zustande gebracht haben, obwohl wir es dringend brauchen?
Es gibt ja eine zunehmende Staatsverdrossenheit. Ich glaube, deswegen haben Sie sich dieser Sache ja auch angenommen. Wo liegt denn in dieser Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Ihrem Staat, wo liegt denn da im Moment der Hund begraben? Warum ist da irgendwie der Faden ein Stück weit gerissen?
Mein Eindruck ist, dass ziemlich banal viele Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, vieles funktioniert nicht. Das erfahren sie auf Ämtern, das erfahren sie mit Blick auf die mangelhafte Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Das erfahren Eltern, wenn sie die Schulen ihrer Kinder besuchen. Das erfahren diejenigen, die wie ich viel mit der Deutschen Bahn fahren müssen. Das erfahren viele, die als Unternehmer und als Manager mit einer Überbürokratisierung zu tun haben. Das erfahren viele, die schlicht und einfach den Verfall auch anderer öffentlicher Infrastruktur sehen. Und da haben die den Eindruck, bis hin zu Fragen der inneren Sicherheit auch, dass der Staat seine Funktion nicht mehr ausreichend erfüllen kann. Und das führt natürlich zu einer ziemlichen Distanz und mehr als Enttäuschung. Meine Wahrnehmung ist, wenn die neue Bundesregierung, egal wie sie sich zusammensetzt, in der nächsten Legislaturperiode diesem Vertrauensverlust in die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit nicht entspricht, das heißt, es nicht wenden kann, dann werden wir bei der übernächsten Bundestagswahl, die turnusgemäß dann irgendwann 2029 wäre, es mit einer Nagelprobe auf unser demokratisch-parlamentarisches System zu tun haben. Und erste Einblicke davon können Sie in Frankreich gerade ablesen.
Das heißt, dann wäre mit einem Wahlsieg der AfD zu rechnen?
Nein, das ist mir zu voreilig. Aber wenn dieser Vertrauensverlust in diese politische Lösungskompetenz und in die staatliche Handlungs- und Funktionsfähigkeit weitergeht, dann wird das Parteiensystem in Deutschland weiter fragmentieren und unsere politische und wirtschaftliche Ordnung wird darüber weiter in Frage gestellt. Das heißt, die nächste Regierung, wenn die nur an Symptomen herumdoktert oder wie in den Wahlprogrammen von vielen Parteien im Augenblick dargestellt, nur mit dem Füllhorn glaubt, alles bedienen zu können, eine Wünsch-dir-was-Liste, zwar bei fast allen Parteien durchgängig, zu meinem Entsetzen, statt zu sagen, liebe Leute, dieses Land muss dringend in manchen Grundfesten reformiert werden. Das ist mit Zumutungen verbunden. Das ist auch mit Anstrengungen verbunden. Wir werden unseren Wohlstand auch nicht mehr anstrengungslos aufrechterhalten können vor dem Hintergrund globaler Verschiebungen. Das, worauf wir achten, ist, dass die damit verbundenen Zumutungen und Lasten fair verteilt werden.
Aber mit Zumutungen gewinnt man halt keine Wahlen, oder?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, man unterschätzt das Wahlpublikum. Die meisten Bürgerinnen und Bürger, jedenfalls, sobald sie nicht völlig abgedriftet sind, und das ist eine Minderheit in meinen Augen, hat eine klare Vorstellung davon, dass dieses Land reformdringlich unter Reformdringlichkeiten zu leiden hat und dass die angepackt werden müssen. Alle wissen, diese Gesellschaft wird älter. Alle wissen, dass die sozialen Systeme damit unter Finanzierungsprobleme geraten. Und trotzdem schiebt die Politik vor sich hin eine umfassende Reform der Altersversorgung. So, dasselbe gilt mit Blick auf Teile unseres Steuersystems. Dasselbe gilt mit auf die zentrale Frage der Verteidigungsfähigkeit vor dem Hintergrund weiterlaufender Aggression von Putin, die nicht mehr zu fassen sind in der in meinen Augen fast dämlichen Gegenüberstellung von Frau Wagenknecht, Krieg oder Frieden. Er führt längst Krieg gegen uns, einen hybriden Krieg auf allen Ebenen. Das heißt also, über die militärische Verteidigungsfähigkeit reden wir längst, über Cybersicherheit, über Zivilschutz, über Heimatschutz, alles, was damit zusammenhängt.
Sie haben das gerade schon angerissen, Herr Steinbrück, viele Ursachen von Problemen, auch Ursachen von Vertrauensverlust, liegen gar nicht mehr im unmittelbaren Wirkbereich nationaler Politik, sondern im Ausland, Syrien, Nahost, Ukraine, Russland oder auch bei Social-Media-Konzernen. Jetzt mal in größerem Kontext gefragt, haben Regierungspolitiker, haben Regierungen überhaupt noch die gleiche Gestaltungsmacht wie, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren? Oder gibt es da inzwischen Player, die mindestens auf Augenhöhe da mitspielen und die NGOs sind oder halt große Unternehmen mit riesigen unternehmerischen Interessen dahinter?
Ja, das eine sind die Technologiemagnaten und Musk ist damit die Symbolfigur, der ja selbst in den USA zu meinem Entsetzen geglaubt hat, er könnte den Kongress übersteuern, da wo es um die Haushaltspolitik ging. Aber es sind nicht nur die Technologiegiganten, die der Auffassung sind, dass Gesellschaften besser über die von ihnen entwickelten Algorithmen gesteuert werden als über demokratische Entscheidungsprozesse. Und es sind auf der anderen Seite das, und da stehe ich unter dem Druck des jüngsten Buches von Anne Applebaum, es ist eine Achse der Autokraten. Und das hat es so vor ungefähr 10, 15 Jahren noch nicht gegeben, dass wir eine solche Konfrontationsposition haben des in Anführungszeichen globalen Westens, also unseres demokratisch-parlamentarischen Systems, im Verhältnis zu sehr autokratisch regierten Ländern, die darüber auch noch in der Tat eine politische Achse bilden, unabhängig davon, dass sie teilweise unterschiedliche Interessen haben. Das sind zwei Rahmenbedingungen, die es so jedenfalls, als ich noch Mitglied der Bundesregierung gewesen bin, nicht gegeben hat.
Eine sorgenvolle Beschreibung. Stellen wir uns aber doch zum Abschluss nochmal vor, vielleicht ein etwas lichtvollerer Ausblick. Wir würden dieses Gespräch am Ende der nächsten Legislaturperiode in 4 Jahren führen, also im Jahr 2029. Sie haben es vorhin auch angerissen. Was müsste Deutschland bis dahin geschafft haben, um gestärkt aus der gegenwärtigen Krise oder den gegenwärtigen Krisen herausgekommen zu sein?
Abstrakt formuliert glaube ich, dass dieses Land in der Lage ist, unter dem Problem Druck, wenn er erkannt, wahrgenommen und anerkannt ist, immer in der Lage gewesen ist, sich anzustrengen und mit dem Problem fertig zu werden. Das hat es in der Geschichte unseres Landes mehrfach gegeben. Dieses Land hat nach wie vor enorme Potenziale, tüchtige Leute, qualifizierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, irrsinnige Wissenschaftspotenziale, universitär und außeruniversitär und ist nach wie vor wirtschaftlich stark. Aber es wird sich, erste Antwort, mit der Frage beschäftigen müssen, wie soll unser Wirtschafts-, unser Industriemodell in der Perspektive der nächsten 5 bis 10 Jahre aussehen? Es wird erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen mit Blick auf seine Verteidigungsfähigkeit. Und es wird in Technologie investieren müssen und in Existenzgründungen, die technologieorientiert sind. Es wird erkennbar darauf hinauslaufen, dass wir mehr werden arbeiten müssen. Ich sage gesamtwirtschaftlich mehr arbeiten müssen. Ich sage nicht jeder individuell. Aber vor dem Hintergrund der schlechten Produktivität, die wir inzwischen haben, wird die Ansage sein müssen, wir werden uns anstrengen müssen. Wir werden dieses Wohlstandsniveau und über diesen Wohlstand auch unser Sozialniveau nicht anstrengungslos weiter aufrechterhalten können. Und das wird eine Kernaussage einer neuen Bundesregierung sein müssen. Und sie wird daraus auch entsprechende Maßnahmen ableiten.
Wir werden uns anstrengen müssen. Spannende Antworten zu brisanten Themen. Damit sind wir am Ende dieses Podcasts angekommen. Herzlichen Dank an Peer Steinbrück.
Ich danke herzlich.
Und vielen Dank auch an Lisa Raphael, die diesen Podcast produziert hat. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch gefallen hat, dann empfehlen Sie diesen Podcast gerne weiter. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Podcasts mit Mehrzahl S. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören. Christoph Schwennecke und Florian Harms sagen
Tschüss
und bleiben Sie uns gewogen.